Lass uns den heutigen Predigtext lesen. Der kommt aus Matthäus 5, Vers 43 bis 48. Matthäus 5, Vers 43 bis 48. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet, die euch fluchen, tut denen wohl, die euch hassen, und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Warum? Damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn er die liebt, die euch lieben, was habt ihr da für einen Lohn? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr nun eure Brüder grüßt, was tut ihr da Besonderes? Machen das nicht auch die Zöllner ebenso? Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Bis dahin das Wort Gottes.
Ja, auch von mir nochmal ein herzliches Willkommen. Schön, dass ihr da seid hier in der Gemeinde. Ich grüße aber auch ganz herzlich alle die, die mit uns jetzt im Livestream verbunden sind und auch alle die, die das später einmal im Internet sich anschauen werden. Nun, als ich den Text las und dann an diese Stelle kam, liebet eure Feinde. Ich muss ganz ehrlich sagen, so spontan dachte ich dann, oha, Herr, das ist aber eine Menge, was wir da tun sollen. Und wenn ich ehrlich bin, es fällt uns ja manchmal schon schwer, was hier steht. Was tut ihr denn Besonderes, wenn ihr nur die liebt, die euch auch lieben oder die euch wohlgesonnen sind? Selbst damit haben wir ja manchmal Schwierigkeiten. Aber dennoch die Feinde lieben, das übersteigt doch wohl wirklich unsere Möglichkeiten. Danke. Und ich kann euch sagen, das ist eine Tatsache, das übersteigt unsere Möglichkeiten. Das ist für uns als Menschen nicht möglich. Nun, der Herr Jesus beginnt es, seine Predigt, seine Ansprache an die Zuhörer. Ihr habt gehört. Wenn ihr genau aufgepasst habt, ihr habt gehört. Und dann sagt er, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde, segnet, die euch fluchen, tut wohl denen, welche euch beleidigen und verfolgen. Das muss man wirklich erst einmal sagen lassen. Ihr habt gehört. Ich möchte ganz besonderes Gewicht auf diese drei Worte legen. Ihr habt gehört. Denn geschrieben steht zumindest der zweite Teil dieser Aussage meines Wissens nirgends in der ganzen Bibel. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, dass man die Feinde hassen soll. Der Ursprung dieser Stelle kommt nämlich aus 3. Mose 19, Vers 18. Darauf ist das Ganze aufgebaut. Dort steht, du sollst nicht Rache üben, noch Groll behalten gegen die Kinder deines Volkes, sondern du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Das ist das, wovon das abgeleitet ist. Und deswegen sagt der Herr Jesus, ihr habt gehört. Denn dieses, du sollst deine Feinde hassen, steht nicht geschrieben, sondern das war eine Ergänzung der Pharisäer. Es steht geschrieben hier. Aber ihr habt gehört, dass die Pharisäer gesagt haben, du sollst deine Brüder, also die aus dem Volk Israel, die sollt ihr lieben und deine Feinde, haben sie damit verbunden, sollst du hassen. Nur das hat Gott in seinem Wort so überhaupt niemals geschrieben. Die Pharisäer und Schriftgelehrten haben das also ergänzt. Vielleicht gar nicht mal in böser Absicht, aber sie haben hier dem Wort Gottes etwas hinzugefügt, was so nicht geschrieben steht. Und deswegen sagt der Herr Jesus, ihr habt gehört. Sogar bei militärischen Auseinandersetzungen gab es schon immer Richtlinien, nach denen gekämpft wurde. Auch damals war das nicht anders. Und wenn Gott von Hass spricht, ist das auf einer ganz anderen Ebene, als wenn Menschen von Hass sprechen. Gott hasst das, was Menschen auf vielerlei Weise praktizieren, doch als seine Geschöpfe bleiben sie ihm trotzdem wichtig. Und er möchte, dass sie durch den Glauben an Jesus Christus umkehren, gerettet werden und dann in einem fortwährenden Prozess lernen, nach seinen Maßstäben miteinander zu leben und vor allem auch im täglichen Leben umzugehen. Wir schauen uns da mal drei kurze Bibelstellen dazu an. Sprüche 25, Vers 21 sagt, hat dein Feind Hunger, so speise ihn mit Brot. Hat er Durst, so gib ihm Wasser zu trinken. Das ist etwas ganz anderes, als was die Pharisäer hier ergänzt haben. Wenn wir schauen, 1. Johannes 4, 9 bis 11, darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen Sohn, seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühneopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. Wir sehen also nichts von irgendetwas, von Hass und so weiter. Und eine weitere bedeutende Stelle in Römer 5, Vers 8. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. In einigen Übersetzungen steht, als wir noch seine Feinde waren, hat er Christus in diese Welt gesendet, um uns zu retten. Wenn Menschen hassen, dann ist das in den allermeisten Fällen mit dem Wunsch verbunden, dem anderen am besten das Übelste an den Hals zu wünschen. Und das geht mitunter manchmal so weit, dass Menschen zumindest mit Worten äußern, dass sie selbst den Tod eines Menschen wünschen, um ihren Hass, ihren menschlichen Hass zu befriedigen. Und selbst ein David ließ sich mehrfach in den Psalmen zu solchen Äußerungen hinreißen. Das ist jedoch kein göttliches Gedankengut, ihr Lieben, sondern es stammt vielmehr vom Vater aller Lüge, von dem Menschenmörder, der von Anfang an sein Unwesen getrieben hat. Von der alten Schlange, dem Teufel und dem Satan. Noch einmal, nirgends in der Bibel lesen wir davon, aus Hass willkürlich anderen schweres Leid zuzufügen oder sie gar umzubringen. Es sei denn, dass Gott aus seiner vollkommenen Gerechtigkeit heraus etwas anordnen würde, sprich ein Gericht zu vollziehen. Das ist aber dann eine ganz andere Ebene, wie sie gerade auch im Alten Testament häufig auf seinen Befehl hin ausgeführt wurde. Doch selbst die alttestamentlichen Kriege waren niemals eine Hassbefriedigung, sondern diese Kriege waren vielmehr immer ein vorher angekündigtes gerechtes Gericht an etlichen Völkern, welches Israel dann vollstrecken sollte. Und ihr Lieben, wir sehen auch heute, was teilweise in der Welt geschieht. Wir sehen, die Welt liegt bereits in Trümmern, moralisch, wirtschaftlich. Sie ist wirklich dahingegeben. Gott hat sie dahingegeben. Und das, was wir jetzt sehen weltweit, sind eindeutig die Gerichte Gottes, die über die Erde gehen. Da kann man denken, was man will. Wer die Schrift kennt, ist davon überzeugt, dass die Gerichte Gottes jetzt über die Erde gehen. Und wenn wir die Endzeitkapitel der Evangelien lesen, dann lesen wir ja etwas davon, dass bevor Christus wiederkommt, werden bestimmte Dinge eintreten, und zwar global und in immer kürzeren Abständen. Es wird verglichen wie eine Frau in den Geburtswehen. Das kommt ja, bevor das Kind auf die Welt kommt, kommen die Geburtswehen immer heftiger und in immer kürzeren Abständen. Ja? Und diese Wehen werden genau beschrieben. Ihr werdet hören von weltweiten Kriegen, von Kriegsgerüchten, ihr werdet hören von Hungersnöten, ihr werdet hören von einer teuren Zeit. Ihr werdet hören von Naturkatastrophen. Ihr werdet hören besondererweise auch von Erdbeben. Das sind alles Dinge. Ihr werdet hören von Seuchen und so weiter. Und das sind alles diese Wehen, die bereits in vollem Umfang jetzt in Gange sind. Und das ist für uns Christen dann nicht das Zeichen, in Panik zu geraten oder dass wir sagen, natürlich haben wir auch manchmal ein wenig Angst vor den Dingen, die da noch kommen werden oder auch die, die aktuell schon im Gange sind. Aber der Herr Jesus sagt, wenn ihr das alles kommen seht, dann erhebet eure Häupter und zwar nicht senket sie, versinkt in Furcht und Angst, sondern erhebet eure Häupter, weil ihr wisst, eure Erlösung ist jetzt näher denn je zuvor. Das macht einen gewaltigen Unterschied zwischen Menschen, die Gottvertrauen haben in Christus und Menschen, die ohne Gott leben, das heißt, die in ihrer ganzen Verlorenheit, in ihren Ängsten einfach die Nerven verlieren und zugrunde gehen werden. Nun, ihr habt gehört, hat der Herr Jesus gesagt. Und dann sagt er als Teil der Dreieinigkeit, als Gott, Jesus war vollwertiger Mensch, vollwertiger Gott hier auf der Erde, mit den Worten, ich aber sage euch, ihr habt gehört, was die Schriftgelehrten und Pharisäer gesagt haben. Und er sagt, ich aber sage euch, und hier rückt der Herr Jesus jetzt die Dinge zurecht. Er sagt, ich aber sage euch als Herr und Gott, was er mit seiner Formulierung erst einmal klarstellt, ist die Tatsache, dass was Menschen euch bezüglich des Hasses gegenüber vermeintlichen Feinden gesagt haben, ist falsch und entspricht nicht dem Willen Gottes. Ihr habt gehört, ich aber sage euch. Und deswegen, er konnte das ja sagen, ich aber sage euch, als Herr und Meister. Und er sagt, das bedeutet, was ich euch jetzt sage, ist nicht nur die göttliche Wahrheit, sondern ist vielmehr Gottes Anordnung und sein Auftrag und Verhaltensmuster für gottesfürchtige Menschen. Und jetzt frage ich euch etwas. Wodurch unterscheiden sich wahrhaftig wiedergeborene Christen von Menschen, die bewusst ohne Gott leben? Sie unterscheiden sich hoffentlich in der Form, dass sie in der Lage sind, Dinge zu tun, die für den natürlichen, für den normalen Menschen ohne Gott unmöglich sind. Dadurch zeichnen sich wahrhaftige Christen aus. Und zwar nicht, weil sie jetzt so tolle Menschen sind, sondern weil Christus in ihnen diese Dinge bewirken kann und bewirken möchte, die für uns als natürliche Menschen unmöglich sind. Und deswegen auch diese Aussage, ich sage euch, liebet eure Feinde, tut wohl denen, die euch fluchen, das ist für uns als Menschen, das bleibt ein unerreichbarer Standard. Aber Christus in uns kann das sehr wohl tun. Und das wird, desto dunkler es draußen wird, wird das eines der größten Zeugnisse sein und bleiben, dass Christen sich in dieser Weise zu erkennen geben, dass sie Dinge tun, die für die Welt unmöglich sind. Unter anderem auch seinen Feinden und denen, die uns beleidigen und fluchen, mit Höflichkeit zu begegnen, mit Hilfsbereitschaft zu begegnen und mit Segen anstatt mit Fluch oder mit Hass. Ich möchte dich noch etwas fragen. Möchtest du wirklich umgestaltet werden in das Bild unseres Heilands? Denn wir hören ja davon, dass wir in diesem Prozess des Glaubenswachstums, wir sind erst Kinder, wenn wir zum Glauben kommen, dann bekommen wir die geistliche Milch. Aber dann, desto mehr wir das Wort Gottes lesen, desto mehr wir mit Gott auch darüber reden im Gebet, desto mehr wir die Gemeinschaft untereinander pflegen und uns austauschen über das, was wir gelesen haben oder auch gehört haben in einer Predigt, da entsteht ein dauerhaft und fortwährender Prozess des Glaubenswachstums zu Christus hin. Und wenn es jetzt heißt, ihr werdet Stück für Stück umgestaltet in sein Bild, dann haben wir gerne immer vor Augen diese positiven Dinge, eine besondere Stärke, ein Ausharren in den notvollen Situationen und so weiter. Aber da hängt noch mehr drin. Das umgestaltet zu werden in sein Bild bedeutet eben auch, tatsächlich Feinde in der Liebe Gottes zu begegnen und sie zu segnen, wenn sie uns fluchen. Denn genau das hat Christus am Kreuz getan und gesagt, in der dunkelsten Stunde sagte er, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Der Fürst dieser Welt hat ihre Sinne verdunkelt. Und das, je näher die Wiederkunft des Herrn ist, desto mehr wird er die Sinne der Menschen, die Gott ablehnen und die die Bibel nicht lesen, Stück für Stück mehr verdunkeln. Und der ganze Hass, die ganze Ablehnung, die Christus getroffen hat, trifft jetzt wieder Christus in uns. Aber weil er ja in uns, in denen, die aus dem Geist Gottes heraus neu geboren werden, weil er in ihnen lebt, und sie Stück für Stück hoffentlich umgestaltet werden in sein Bild. Das heißt, dass sie Christus in eurem Leben und hoffentlich auch in eurem Reden erkennen können. Deswegen wird auch uns dieser Hass und diese Ablehnung, diese Beleidigungen, diese Beschimpfungen werden uns treffen. Wir werden umgestaltet in sein Bild. Da gehört das dazu. Aber Paulus formuliert es so und sagt, wie uns das alles treffen wird, werden wir aber auch die Segnungen, die Christus durch die Verbundenheit mit seinem Vater hatte, werden auch wir in gleicher Weise, werden wir sie erfahren. Wir werden Kraft erfahren, wir werden Trost erfahren und hoffentlich den Blick auf den Vater im Himmel, auf unseren Heiland Jesus Christus gerichtet lassen, auf dieses ewige, wunderbare Erbe, was Stück für Stück immer nähert. Es ist zum Greifen nahe für uns, wenn der Herr in Herrlichkeit wiederkommt. Aber was bedeutet es denn nun, seine Feinde zu lieben? Wenn Menschen das Wort Liebe hören, verbinden sie damit meistens zärtliche Emotionen, persönliche Körperkontakte und ein verbales Beschreiben ihrer Gefühle füreinander. Aber das ist es nicht, wenn der Herr Jesus von der Feindesliebe spricht. Am Kreuz, ich habe das eben angesprochen, sprach er, auch für die oder besonders für die, die ihm die Nägel durch das Fleisch trieben. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und der Hauptmann, der dort die Führung der Soldaten hatte, die jetzt diese Kreuzigung vollzogen, wie der Herr Jesus starb, und gerade weil er sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und was geschah, dass sich der Himmel verdunkelte, dass eine Finsternis über das ganze Land kam, über die ganze Gegend kam, die es so in der Form noch nie gegeben hat und auch nie wieder geben wird. Als er das alles sah, aber auch diesen Schrei des Herrn Jesus, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Was war die Erkenntnis daraus? Dieser ist wahrhaftig der Sohn Gottes gewesen. Versteht ihr, das kommt aus der Feindesliebe als Ergebnis heraus. Die Menschen werden erkennen, wer Christus ist. Aber wir als Menschen würden sagen, na okay, da war Gott wohl ein wenig zu barmherzig. Da wäre doch nun wirklich einmal eine Vergeltung angebracht gewesen. Die Jünger, die waren da ähnlich wie wir. Als da einiges vorgefallen war und die Menschen nicht glauben wollten und ihnen Schwierigkeiten machten, sagten zwei der führenden Jünger unter den Zwölfen, Herr, sollen wir Feuer vom Himmel fallen lassen? Und der Herr Jesus hat gesagt, nein, bloß nicht, sondern sie sollen das Evangelium hören, sie sollen gerettet werden. Ja? Sollen wir Feuer vom Himmel fallen lassen? Ich sage auch manchmal bei mir, wenn ich diese Gabe hätte, ich glaube, ich wäre auch fähig, manchmal mir Feuer vom Himmel zu erbitten. Gut, dass wir das nicht haben, oder ich zumindest nicht habe. Ich bin sicher, dass jeder Mensch, wenn er die Macht dazu gehabt hätte, dort am Kreuz, hätte er kurzen Prozess gemacht mit seinen Feinden. Und welche Macht der Herr Jesus hatte, das blitzte einmal kurz auf in Gethsemane, als sie kamen, bewaffnet, als wenn sie einen Schwerverbrecher abholen wollen. Und sie fragten dann, wer denn Jesus ist. Und er sagte, ich bin es. Da fielen sie alle auf ihr Angesicht. Da leuchtete einmal die Allmacht und Größe und Herrlichkeit des Herrn auf. Die blitzte förmlich auf. Aber er hat keinen Gebrauch davon gemacht, weil dann hätte er uns nicht retten können. Und deswegen auch wir sollen nicht von möglichen Gaben Gebrauch machen, um Feinde, um Menschen zu töten, erst recht nicht, aber selbst ihnen Strafe zuzufügen, sondern wir sollen Gottes Geist in uns Raum geben, ihnen zu vergeben, zu sagen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und ihnen trotzdem weiter das Evangelium verkünden. Dazu sind wir berufen. Unser Fleisch will immer Vergeltung. Manchmal vielleicht nur in ganz kleiner Art und Weise, manchmal jedoch wirklich hasserfüllt mit schlimmen Verwünschungen gegenüber dem vermeintlichen Feind. Was der Herr Jesus verlangt, ist, dass wir ihm durch den Heiligen Geist in uns Raum geben zu wirken, dass nicht der Hass uns steuert, sondern vielmehr der Gedanke daran, dass mein vermeintlicher Feind ohne Christus bereits gerichtet ist, dass die ewige Verdammnis in der Hölle auf ihn wartet, wenn er nicht den Weg der Umkehr und der Buße findet. Und glaubt mir, ihr Lieben, die Bibel beschreibt uns den Ort der Verdammnis ausführlich und dennoch sind es nur Auszüge. Und es gibt ja so ein Sprichwort, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich kenne das, das wünscht man ja meinem schlimmsten Feind nicht. Vielleicht kennt ihr das auch. Das wünschen wir selbst unserem schlimmsten Feind nicht, dass er dort landen soll. Alles Schreckliche und fast nicht Ertragbare sind Gedanken und Taten, die Satan in den Menschen ohne Christus wirkt. Versteht ihr, die Menschen sind arm dran. Wir sehen das manchmal, wenn Dinge passieren und dann Nachbarn oder Bekannte gefragt werden, sag mal, wie habt ihr den oder die denn kennengelernt und so. Ja, das können wir uns gar nicht vorstellen. Die waren fürsorgliche Ehemänner und Väter und treue Versorger der Familie. Aber sie haben für uns als Menschen solche schrecklichen Taten getan. Das passt überhaupt nicht zusammen. Aber es ist eben der Verführer, der Böse, der Satan, der Teufel, die alte Schlange, der es in ihnen bewirkt hat. Sie sind zu bemitleiden, Menschen, die ihr Leben ohne Christus versuchen zu meistern, denn sie schaffen es nicht. Es hat manchmal den Eindruck, die Reichen und Mächtigen dieser Welt erwecken ja oft den Eindruck, sie haben alles unter Kontrolle, es geht ihnen gut, sie haben keinen Mangel und so weiter. Nein, auch für sie wird die Zeit kommen, dass sie sehen, es gibt sogar so ein Traktat darüber, letzte Worte großer Männer, die meinten, sie könnten ohne Gott und sie könnten Gott ein Schnippchen schlagen und ihm lästern. Und am Ende ihres Lebens sind dann aber ganz andere Töne von ihnen zu hören gewesen, dass es schrecklich war, wie sie gestorben sind und dass sie bedauert haben, ihr ganzes Leben gegen Gott gewettert zu haben, gelästert zu haben und so weiter. Menschen ohne Gott sind getrieben und geknechtet und sie nehmen am Ende ihres Lebens ein Ende mit Schrecken. Wenn wir nicht anfangen, für sie zu beten, anstatt sie zu hassen und zu verdammen. Wenn wir nicht für sie beten, dass der Herr sich ihrer erbarmt und ihnen die Augen öffnet für die Wahrheit, dann gehen sie alle verloren. Und deswegen, es ist unsere Aufgabe, den Menschen von Christus, von seiner Botschaft, von seiner Rettung am Kreuz zu erzählen. Denn ohne dieses Kreuz, ohne die Vergebung ihrer Lebensschuld, gehen sie alle verloren. Und deswegen frage ich dich hier und jetzt, worüber würdest du dich mehr freuen? Wenn dein Feind Not und Elend vielleicht in der Weise erfährt, wie er dir auch persönlich zugefügt hat und am Ende in alle Ewigkeit verloren geht, oder darüber, dass er durch Gottes Gnade und auch durch deine Fürbitte zur Umkehr findet, aufrichtige Buße tut, vor der ewigen Verdammnis gerettet wird und Jesus Christus die Ehre vor den Menschen gibt. Die Bibel lehrt uns, es ist im Himmel bei den Engeln Gottes Freude jedes Mal über einen Sünder, der Buße tut. Wollen wir uns dem nicht anschließen und uns lieber darüber freuen, wenn Menschen Buße tun, zur Umkehr finden und sich dem Herrn Jesus ausliefern? Oder wollen wir unseren menschlichen Gefühlen und Emotionen Befriedigung geben, indem wir uns, ich will jetzt nicht mal von Freude sprechen, aber Genugtuung empfinden, wenn ihnen schreckliche Dinge passieren? Diese Liebe Gottes, die Agape, das ist es, was Gott unter Feindesliebe versteht. Retterliebe. Nicht dieses emotionale Umarmen und vielleicht einen Kuss geben und gemeinsam in Urlaub fahren. Das verlangt Gott nicht von uns. Sondern diese Agape, diese Retterliebe, zu sehen, sie sind Verlorene. Und wir wollen für sie beten, dass sie zur Umkehr finden. Und wir brauchen auch nicht zu heucheln und zu sagen, meine Feinde sind mir die allerliebsten Menschen. Das verlangt Gott nicht von uns. Aber wir dürfen, ja wir sollen beten wie der Herr am Kreuz. Herr Jesus Christus, vergib ihnen, denn so wie die Menschen damals nicht wussten, was sie taten, wissen sie es bis heute nicht. Und zwar, weil der Teufel ihre Sinne bis heute verfinstert hat. Vielleicht sollst du gerade heute ganz neu darüber nachdenken, ob du endlich anfangen willst, kontinuierlich für Menschen zu beten, die du, ich schwäche das jetzt mal ein bisschen ab, nicht als deine Feinde betrachtest, aber die dir nicht gerade sympathisch sind. Oder wo du sagst, ich bin auch nicht böse darüber, wenn ich ihnen nicht begegnen muss. Vielleicht ist das für dich eine ganz neue Aufforderung, kontinuierlich gerade für diese Menschen zu beten. Und zwar nicht nur in großen Abständen, wenn es dir gerade mal so einfällt oder wenn er dir gerade wieder übel mitgespielt hat, sondern kontinuierlich sie in deine Gebetsliste aufzunehmen und gezielt für sie zu beten. Das ist ein ganz großartiger und wichtiger Dienst. Aber der Herr Jesus spricht nicht ausschließlich unser Verhältnis zu vermeintlichen Feinden an. Nein, auch das scheinbare harmlose sich Luft machen, hier wird allerdings vom Fluchen gesprochen, ächtet unser Heiland. Er sagt, segnet die euch fluchen. Vor vielen Jahren, das ist wirklich schon sehr lange her, gab es einmal eine Situation, in der es beinahe zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen wäre und eine mir recht ansehnliche Frau fluchte daraufhin wie ein Rohrspatz und beschimpfte die Beteiligten wirklich übel. Und eine andere beteiligte Frau sagte daraufhin, wie ist das nur möglich, dass aus so einem schönen Gesicht und so einem wohlgeformten Mund solche schrecklichen Worte kommen? Und versteht ihr, wir sind Zeugnisse für Christus auf dieser Erde. Und wenn wir auch wirklich ein Leben nach Gottes Geboten führen, nach seinem Wort, aber aus unserem Mund kommen regelmäßig Verbalattacken der übelsten Sorte, dann passt das nicht zusammen. Denn das Reden und das Handeln sollen bei Kinder Gottes übereinstimmen. Auch das ist ein ganz großartiges Zeugnis. Ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt, aber es ist an dieser Stelle, finde ich, wichtig, auch noch mal zu erwähnen, ein Erlebnis, das ich hatte. Ich war in einem Einkaufszentrum mit meiner Frau und es wurde gerade ein Parkplatz frei. Oh, Jubel, ich will da rein. Und bevor ich einschlagen konnte, schwupp, ist jemand anders. Also er ist, glaube ich, sogar über eine durchgezogene Linie gefahren, aber in diesen Parkplatz rein. Das war ja was für mich. Ich habe mich schrecklich aufgeregt und Verbalattacken und an die Scheibe und jetzt aber raus. Und das war scheinbar sehr überzeugend. Der ist dann auch rausgefahren und ist rüber so gefahren auf die andere. Ich habe ihn aus den Augen verloren. Und meine Frau, das kennt sie ja manchmal von mir, schaut mich dann auch an und der Blick hat genügt. Ihr Blick, aber auch der Geist Gottes in mir und sagte, okay, wenn du diesem Menschen jetzt begegnest oder du predigst von der Kanzel und er sieht dich dann und sagt, alles klar, das sind die richtigen Christen. Das lag mir so schwer auf dem Herzen, dass ich mir wirklich ganz spontan wünschte, Herr, vielleicht kannst du ihn mir noch mal vor Augen führen, ich würde das gerne korrigieren. Und dann, der Herr hört auch Stoßgebete, dann sah ich ihn tatsächlich drüben auf der anderen Seite, mit dem Auto immer noch stehen, ohne Parkplatz. Und ich ging dann rüber und stellte mich dann so an die Fahrerseite und klopfte dann so. Er war wirklich so irritiert, dass er die Scheibe nur so ein ganz kleines Stück runter machte, ne? Weil er hatte wohl eher Nachschlag erwartet von mir. Und dann sagte ich zu ihm, ich möchte mich bei Ihnen in aller Form entschuldigen. Mein Verhalten war völlig überzogen und ich möchte mich wirklich dafür entschuldigen und so. Und er hat diese Entschuldigung dann mit einer Geste angenommen. Ob er überzeugt war, weiß ich nicht. Aber es war mein Gewissen, war dann in Ordnung. Und ich konnte auch in Ruhe beten, Herr, das soll jetzt keinen Schaden bei ihm auslösen, wenn er einmal vielleicht mich im Einsatz auf der Straße sieht oder auf der Kanzel sieht. Aber so ist das. Versteht, wenn ich diesem Mann jetzt irgendwann begegnet wäre, dann hätte ich ihm ein Traktat gegeben oder was auch immer, der hätte doch gesagt, hör bloß auf, dieser Heuchler. Und deswegen ist es so wichtig, wir dürfen natürlich alle Fehler machen. Aber Christus ähnlicher heißt auch wirklich im Herzen zu sagen, ja Herr, ich möchte dir ähnlicher werden und ich möchte von dir immer weiter verändert werden. Und wenn ich auch mal wieder falle oder versage, so möchte ich es das nächste Mal unter der Leitung deines Geistes anders machen und besser machen. Das ist das, was Christen von Weltmenschen unterscheidet. Und es ist doch traurig, dass der Herr Jesus uns erst immer wieder konkret darauf hinweisen muss, dass wir in solchen Situationen darauf berufen sind, zu sagen, Herr, segne diesen Menschen, dass er das, was gerade passiert ist, nicht auch mit anderen macht. Ja? Das ist von einem geistlich reifen Christen zu erwarten. Wenn er dich mit dem Auto schneidet, du machst eine Vollbremsung. Nicht fluchen wie ein Rohrspatz, sondern gleich sagen, Herr, das war gefährlich. Bitte segne diesen Menschen, schenk ihm die nötige Ruhe und Konzentration, dass er das nicht gleich mit jemand anders macht und dann passiert irgendwas Schlimmes. Das ist ein Christus-ähnliches, eine gottverherrlichte Weise, wie Christen sich sozusagen auszeichnen sollen, auszeichnen können. Und jetzt stellt euch vor, ihr werdet von jemandem ganz grob beschimpft, hoffentlich zu Unrecht. Und ihr teilt dann genau in dem Maß aus, wie ihr vermeintlich einstecken musstet. Zeichnet uns das als Königskinder, als Kinder des lebendigen Gottes aus? Das zeichnet uns eben ganz bestimmt nicht aus. Wusstet ihr eigentlich, wenn wir Menschen segnen, dass wir sie automatisch in die Nähe Gottes bringen? Ob sie das wollen oder nicht, spielt dabei keine Rolle. Wenn wir Menschen segnen, bringen wir sie automatisch in die Nähe des lebendigen Gottes. Wahrhaftige Kinder Gottes sind von unserem Herrn Jesus dazu berufen, zu segnen und nicht zu fluchen. Tut wohl denen, die euch hassen. Noch einmal, das ist keine Bitte des Herrn Jesus. Tut wohl denen, die euch fluchen oder die euch hassen, sondern es ist eine Aufforderung. Tut es. Nicht denkt mal darüber nach, ob ihr das nicht tun wollt. Tut es. Es ist eine Aufforderung. Womit wirst du jemanden beeindrucken? Wenn du jemanden das gibst, was er nach menschlichem Ermessen verdient? Oder wenn du ihm zum Beispiel Barmherzigkeit zuteil werden lässt, die er wiederum nach menschlicher Weise nicht einmal annähernd verdient hätte? Denkt einmal an das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Die es eigentlich aus ihrem geistlichen Verstand her hätten tun müssen, sind einfach an den Menschen, der Hilfe bedurfte, hinübergegangen. Aber der, von dem wir eigentlich erwartet hätten, dass er gesagt hat, was interessiert mich der da, ich habe meine eigene Suppe auszulöffeln, der hat sich über ihn erbarmt. Der hat ihn versorgt, Erstversorgung, hat ihn weggebracht, hat sich sogar erkundigt, hat dafür bezahlt, wenn es nicht langt, er kommt auf dem Rückweg vorbei. Das ist das, was der Herr Jesus verlangt. Unabhängig davon, ob diese Menschen uns gerade wohlgesonnen sind oder nicht. Das ist das, was der Herr Jesus, wenn er in uns wohnt, von uns verlangt und selber durch uns tun möchte. Ich bin davon überzeugt, dass man nicht einmal ein bibelfester Christ sein muss, um die richtige Antwort hierauf zu wissen. Und genau nach diesem Maßstab ist doch der lebendige Gott auch mit uns umgegangen oder nicht. Schauen wir uns einmal Römer 3, 10 bis 12 an. Wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Da gehörten wir auch zu. Und durch Gottes Erbarmen, durch Gottes Gnade, dass er uns die Erkenntnis über Christus geschenkt hat und sein vollkommenes Opfer, haben wir unsere Sünden bekannt und sind von Geschöpfen Gottes zu Kindern Gottes geworden. Und jetzt verlangt Gott, dass wir ihm immer wieder in uns Raum geben, dass er wirken kann, was ihm wohlgefällig ist und was rein menschlich für uns wirklich nicht machbar ist. Das ist und bleibt das größte Zeugnis von wiedergeborenen Christen. Wir vergessen das hier leider viel zu oft, ihr Lieben. Als wir unser Leben noch ohne den Heiland im Herzen lebten, waren wir genau wie alle anderen. Und was hat sich denn jetzt geändert? Sind wir besser geworden als Menschen ohne Christusbeziehung? Wir sind doch wirklich nicht besser, aber wir sind besser dran. Und hoffentlich Christus in uns unterscheiden uns doch an einigen Punkten deutlich von ihnen. Auch da gibt uns der Römerbrief noch einmal einen Einblick in Römer 6. Gott aber sei Dank, wir Sklaven der Sünde gewesen, nun aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Vorbild der Lehre, das euch überliefert worden ist. Das ist die Bibel. Nachdem ihr aber von der Sünde befreit wurdet, seid ihr der Gerechtigkeit dienstbar geworden. Ich muss menschlich davon reden, wegen der Schwachheit unseres Fleisches, eures Fleisches. Denn so, wie ihr einst eure Glieder in den Dienst der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit gestellt habt, so stellt jetzt eure Glieder in den Dienst der Gerechtigkeit zur Heiligung. Denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr frei gegenüber der Gerechtigkeit. Welche Frucht hattet ihr nun damals von den Dingen, deren ihr euch jetzt schämt? Hoffentlich. Ihr Ende ist ja der Tod. Jetzt aber, da ihr von der Sünde frei und Gott dienstbar geworden seid, habt ihr als eure Frucht die Heiligung, als Ende aber das ewige Leben. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Steht ihr? Wir waren genauso, aber durch Gottes Gnade sind wir anders. Und aus dieser empfangenen Gnade heraus sollen wir auch anderen immer wieder in Barmherzigkeit und eben mit dieser erfahrenen Gnade begegnen, weil ihre Sinne verfinstert sind und weil sie gar nicht anders können. Aber warum ist es nun von so außergewöhnlich großer Wichtigkeit, dass wir so leben und uns verhalten, wie es der Herr Jesus hier vorgibt? Vers 45 gibt uns aus dem Predigtext darüber nochmal die Antwort. Damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Gute und Böse, lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Gottes Gnade geht so weit, dass er trotz des Abfalls von Gott, dass er trotz des Unglaubens in der Welt trotzdem seine Sonne aufgehen lässt und regnen lässt über Menschen, die ihn ablehnen und über solche, die an ihn glauben. Das ist einfach eine Tatsache. Damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Wir könnten auch sagen, damit die christusfernen Menschen erkennen, welches Vaters Kinder wir sind. Dass nicht der antichristliche Geist uns antreibt, sondern der Heilige Geist. Und das zeigt sich sehr, sehr deutlich in unserer Reaktion auf Dinge, wie sie uns begegnen. Deswegen begegnen wir anders so hasserfüllt und lieblos, wie sie uns begegnen, oder begegnen wir ihnen genau mit dem Gegenteil, was sie nicht erwarten und was eben für uns als Menschen auch gar nicht möglich ist. Ich denke, wir wissen sehr genau, dass diese Dinge, über die wir eben gesprochen haben, von uns Menschen selber niemals zu erfüllen sind. Ihr kennt ja sicherlich das Sprichwort, dass der Apfel nicht weit vom Stamm fällt. Und dieses Sprichwort wird ja leider meistens dahin zitiert, wenn Menschen etwas Fragwürdiges reden oder tun, das bereits bei ihren Vorfahren oder ihrer allgemeinen Verwandtschaft vielleicht in ähnlicher Weise zu finden war. Aber hier wäre es etwas Wunderbares, wenn der Apfel nicht weit vom Stamm fallen würde, wenn wahrhaftige Christen, wenn Kinder des lebendigen Gottes reden und handeln, sodass darin der lebendige Gott und sein wahrhaftiges Wort deutlich zu erkennen sind. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, Römer 12, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich ermahne euch angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass euer ganzes Leben ein Hinweis auf den lebendigen Gott ist. Ich denke, dass wir es viel zu häufig unterschätzen, dass Menschen ohne Christusbeziehung nicht nur besonders darauf achten, wie oder was wir reden, sondern dass sie mindestens genau so genau darauf achten, wie wir uns verhalten in Stresssituationen, in Ausnahmesituationen. Genau da werden sie uns besonders beobachten. Ich habe das ein paar Mal gesagt, aber das ist auch, weil es so von so enormer Wichtigkeit ist, wiederhole ich mich da gerne. Egal wie dir jemand begegnet, egal wie schrecklich oder wie verbal er dich auch attackieren mag, für die Reaktion darauf ist nicht der andere verantwortlich, sondern immer du. Ja, habt ihr, egal wie man euch und wenn man euch attackiert, für die Reaktion darauf bist immer du verantwortlich. Und jetzt ist wichtig, dass wir uns vielleicht mit einem Stoßgebet sagen, Herr Jesus, hilf mir jetzt, dass ich mich als ein würdiges Gotteskind erweise und nicht so reagiere, wie sie es erwarten. Und dann schenkt der Herr Gnade. Ihr werdet große Siege erfahren und ihr werdet ein großes Zeugnis sein für unseren Herrn und Heiland. Der Herr Jesus erklärt in Vers 46 auch noch einmal in einer ganz einfachen und wirklich leicht verständlichen Art, warum wiedergeborene Christen sich am deutlichsten von Gottesleugnern unterscheiden. Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, was habt ihr für einen Lohn? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Nun, warum sagt der Herr Jesus nicht, tun nicht auch die Heiden dasselbe? Oder warum sagt er speziell, das tun auch die Zöllner? Nun, die Zöllner, das war der Abschaum. Zöllner waren ja etwas, die aus dem jüdischen Volk kamen und sich sozusagen verbündet haben mit den Besatzern. Ja, das war ja so Zollstellen, können wir vielleicht vergleichen, wie in Berlin damals, die Grenzübergänge. Und da musste man ja dann bezahlen. Und die haben sich echt die Taschen voll gemacht. Zöllner, das waren nicht nur besondere Sünder, sage ich jetzt mal, in Augen des Volkes. Das war der Abschaum, mit dem wollte niemand etwas zu tun haben. Die waren zu vergleichen, sage ich mal, mit den Kapos im KZ. Das waren ja auch welche, die oftmals aus den Ländern waren, wo die KZs stattfanden, aber die haben dann gemeinsame Sache mit den Nazis gemacht. Und so ähnlich, so waren die Zöllner bei den Juden angesehen, bei dem Volk Israel damals. Und deswegen sagt der Herr Jesus, das tun doch auch die Zöllner. Das heißt, selbst der Abschaum hat doch die lieb, die sie auch lieben oder begegnen denen freundlich, die ihnen freundlich begegnen. Aber bei Gotteskindern ist das anders. Sie zeichnen sich eben dadurch aus, dass sie selbst einem Zöllner mit dieser Agape-Liebe begegnen können. Und bis hinein in unsere Zeit haben das wahrhaftige Christen immer bewiesen, dass sie ihre Schlechter und denen, die sie gefoltert haben und die ihnen das Schrecklichste zugefügt haben, vergeben konnten und für sie beten konnten. So ein ganz bekannter Name dabei ist ja Corrie ten Boom, aber da müssen wir gar nicht diese bekannten Namen nehmen. Selbst auch aus meinem Volk, wo also Zwangssterilisationen vorgenommen wurden, wo Kinder den Eltern weggenommen wurden, sie haben sie nie wiedergesehen. Es sind einige, die den Verlust ihrer Familie nicht ertragen haben und haben ihrem Leben selbst ein Ende gesetzt und vieles mehr aus dieser ganzen Not heraus. Und selbst als sie zum Glauben kamen, war es jetzt nicht so, dass sie gesagt haben, wir lieben alle Nazis oder wir lieben alle die, die uns da verraten haben und zugefügt haben. Aber sie konnten ihnen vergeben in Christus. Das heißt, für sie wäre es unmöglich gewesen, aber Christus in ihnen hat es bewirkt. Und wenn sie es konnten, dann kannst du es auch. Die Frage ist, ob du es wirklich willst und ob du dem Geist Gottes Raum gibst, es in dir zu bewirken. Und das Markante an diesem Vers ist eben, dass der Herr Jesus sagt, er verlangt es und wenn er etwas verlangt, dann ist es auch möglich. Wir sollen nicht sagen, das geht nicht, Herr. Wir sind ja schnell dabei, das kann ich nicht, da verlangst du von mir zu viel. Das ist ungehorsam gegen Gott. Wenn Gott sagt, etwas geht, dann geht es. Aber du musst es wollen und du musst ihm den Raum dazu gewähren. Nun, wir könnten die größten und anstrengendsten Evangelisationen durchführen, wenn nicht Christus in uns Verhaltensmuster bewirkt, die ihm und seinem Verhalten auf der Erde ähnlich sind, dann wird unser Zeugnis nur schwach sein. Durch alle Zeitalter hindurch haben wahrhaftige Christen eben durch die hier beschriebenen Verhaltensmuster und noch durch viel größere Leidensbereitschaft ein glaubwürdiges Zeugnis für unseren Herrn abgelegt. Und es stimmt tatsächlich, ihr Lieben. Gott verherrlicht sich oftmals durch Not, durch Leid und durch Elend seiner Kinder. Die Welt will das Leid und drückt das Leid von sich. Sie will es mit allen möglichen Mitteln umgehen, koste es, was es wolle. Aber Christen nehmen das Leid an. Wir haben das vorhin auch von Elisabeth gehört. Herr, nicht warum, sondern wozu. Und in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in jeglicher Zukunft, die es noch geben wird, werden sich Christen auszeichnen und ein lebendiges Zeugnis für ihren Herrn sein, weil sie eben Not, Leid und Elend ertragen können, was ein Mensch ohne Gott eben nicht ertragen kann. Und deswegen geht Gott oftmals diesen Weg, dass er seinen Kindern dieses unsägliche Leid und Not zulässt, weil er ihnen dann auch die Kraft gibt, hindurchzugehen und das andere sehen. Das ist ja unmenschlich. Niemand kann das ertragen. Niemand kann so etwas tun. Und dann hoffentlich können diese Geschwister sagen, ja, das konnten wir auch nicht, aber Christus in uns. Und das, ihr Lieben, ist ein Zeugnis, was in der Vergangenheit, in der Gegenwart und auch in aller Zukunft enormes Gewicht haben wird. Die Leidensbereitschaft in und für Christus. Und er gibt uns die Verheißung, dass er sagt, bisher haben euch nur, Paulus spricht davon, menschliche. Das heißt, es geht immer nur um das Menschliche, um das Fleisch. Wenn es wirklich über eure Kraft geht, dann ist Gott zur Stelle. Und er gibt übermenschliche Kraft und eine Ausstrahlung, dass die Menschen hinterher euren Vater im Himmel preisen werden, weil sie ihn daran erkennen. Und nicht selten haben Scharfrichter und haben Menschen, die anderen schweres Leid zugefügt haben oder sie hingerichtet haben, dass sie gesagt haben, Christen sind anders gestorben. Die Art, wie sie gestorben sind, hat sie überwunden. Und sie haben zu Christus gefunden. Niemand von uns wünscht sich das. Aber wenn es da sein soll oder wenn Einzelne von uns zu solch einem Weg berufen sind, dann wird Gott auch die Kraft dazu geben, bis zum Ende Gott die Ehre zu geben und ihn, sei es durch Leben oder durch Sterben, zu verherrlichen. Diese Welt beinhaltet eine Menge Leid. Und Menschen versuchen immer wieder ohne Gott dagegen anzukämpfen. Und das Ergebnis sehen wir doch. Es sind wie gegen Windmühlen kämpfen oder Schläge in den Wind. Die Menschen versuchen auch gegen die Gerichte Gottes anzugehen, mit ihrem Verstand und mit Erfindungen und so weiter. Und am Ende werden sie doch sehen, so wie der Prediger und in den Sprüchen es steht, es war alles ein Haschen nach Wind. Sie sollten ihre Herzen Gott zuwenden und Gott vertrauen. Und dann würden die Dinge ein wenig anders verlaufen. Aber wenn sie es schon nicht tun, dann sollen wir es doch als die Gläubigen und Wahrhaftigen wirklich tun. Ihr Lieben, ihr sollt wissen, eure Gebete und Fürbitte halten noch viel auf. Gott erbarmt sich. Und deswegen sind wir immer wieder in der Fürbitte und im anhaltenden Gebet auch gefragt. So bleibt noch ganz kurz der letzte Vers und den Inhalt und die Bedeutung von Vers 48 zu sprechen. Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Da habe ich lange drüber nachgedacht. Habe ich gesagt, niemals, wie soll das gehen? Es funktioniert doch nicht. Ich persönlich habe ja schon häufiger versagt, als es mir lieb ist. Und bei den vorangegangenen Texten, die wir betrachtet haben, auch da habe ich schon viel zu häufig versagt. Aber hier vollkommen zu sein wie der Vater im Himmel, das geht doch nun wirklich nicht. Und wir wissen, dass, was der Herr hier sagt, das ist ein unerreichbarer Maßstab. Bereits zu Lebzeiten auf der Erde vollkommen zu sein wie Gott. Und obwohl dieser Maßstab unerreichbar ist, kann Gott ihn in seiner Heiligkeit und Vollkommenheit nicht herabsetzen, weil er sonst seine eigene Vollkommenheit kompromittieren würde. Das heißt übersetzt, durch eine Äußerung oder ein Verhalten jemand anderes dem eigenen Ansehen schaden würden. Gott kann sich selber nicht kompromittieren. In den Himmel kommen nur Vollkommene. Und deswegen errechnet uns die Vollkommenheit des Sohnes zu. Er rechnet uns diese Vollkommenheit, die Christus für uns am Kreuz vollbracht hat. Diese Vollkommenheit rechnet er uns schon zu unseren Lebzeiten zu. Und deswegen werden wir in den Himmel kommen und erst auch im Himmel angekommen, werden wir diesen vollkommenen Zustand haben, den wir uns hier auf der Erde immer wünschen, der für uns hier aber unerreichbar bleibt. Denn wir wissen, dass wir alle verwandelt werden. In einem Augenblick, wenn der Herr Jesus wiederkommt. Zuerst stehen die Toten in Christus auf und dann alle, die noch leben, werden verwandelt. Dann haben sie dieses Vollkommene und gehen in den Himmel mit ihrem Herrn und Heiland. In den Himmel kommen nur Vollkommene. Jesus Christus kehrte in den Himmel zurück, weil auch er zu seiner leiblichen Zeit auf der Erde ohne Sünde blieb und vollkommen war. Deswegen wird er auch als das einzige wahrhaftige und vollkommene Opferlamm bezeichnet, das die Sünde der ganzen Welt an das Fluchholz von Golgatha getragen hat. Und der himmlische Vater rechnet uns Menschen, die wahrhaftig christusgläubig sind, diese am Kreuz von Christus erworbene Gerechtigkeit zu und somit auch diese Vollkommenheit. Wir schauen einmal auf 2. Korinther 5 und dann sind wir auch gleich durch. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. So sind wir nun Botschafter für Christus und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt, so bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Und darum zum Schluss, ihr Lieben. Wer wahrhaftig in Christus Jesus innerlich zu einer neuen geistlichen Kreatur geworden ist und dem Lebendigen und dem Heiligen Geist genügend Raum gibt zu wirken, und selbst auch diese so notwendigen Veränderungen sich von Herzen auch wünscht, der wird auch für seine Feinde Fürbitte leisten, auch für die, die ihn vielleicht verfolgen und beleidigen. Er wird segnen, die ihn fluchen und sich über solche erbarmen, die ihn hassen. Denn so lesen wir es in Vers 45 des Predigtextes. Gott lässt seine Sonne aufgehen über Gute und Böse. Er lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. So wollen wir doch ihm das Gericht überlassen, denn er ist allen ein gerechter Richter. Wir wollen uns darauf beschränken, solange es noch geht, durch die Verkündigung der biblischen Botschaft und durch einen geheiligten Lebenswandel die Gnade des Herrn zu verkünden, bis er kommt. Ja, Herr Jesus, komme bald. Maranatha. Amen. Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, großer Herr und Heiland, einziger und wahrhaftiger Gott. Wir danken dir für dein Wort, Herr. Wir danken dir, dass du deutlich zu uns geredet hast. Und ich danke dir für die Botschaft, Herr, dass du in uns Dinge bewirken möchtest, die für uns als Menschen unerreichbar bleiben. Aber danke, Herr, dass wir uns darauf verlassen dürfen, dass du dein gutes Werk, das du in uns angefangen hast, auch vollenden wirst bis zum Tag deiner Wiederkunft. Und bis dahin, Herr, hilf uns, dass wir tief in unseren Herzen wirklich diesen Wunsch haben, dir immer ähnlicher zu werden und uns auch bereitwillig Stück für Stück in dein Bild umgestalten lassen. Auch wenn das mit schweren Anfechtungen, mit Not, mit Anfeindungen, bis hin, dass sie uns hassen, verbunden sein wird, Herr. Danke, du bist der Sieger von Golgatha und mit dir sind wir auf der Siegerstraße. Hilf uns, Herr, dass wir unsere Häupter erheben und nach oben schauen, denn unser ewiges Erbe, unsere wahrhaftige Heimat ist für uns bereit, Herr. Wir danken dir für alle, die schon dort sind, die im Vertrauen auf dich diese Erde verlassen durften und in der Herrlichkeit vom Glauben zum Schauen gekommen sind. Mit ihren Stimmen, Herr, sollen unsere sich vereinen, dich loben, preisen, ehren und anbeten, Herr Jesus Christus, der du mit dem Vater im Himmel in der Einheit des Heiligen Geistes der einzige und wahrhaftige Gott bist. Und du lebst und du regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.